Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, wo es jetzt auch T-Shirts gibt.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Und heute reden wir in der dritten Staffel über das Race Around Niederösterreich.
Und ich glaube, mein Einleitungssatz war nicht grammatikalisch ganz fein, aber wir haben gesagt, wir nehmen das, wie es kommt, beziehungsweise unsere Regie nimmt sowieso alles. Wir brauchen es gar nicht noch einmal nehmen, weil es wird immer der erste Sprecher genommen.
Jedenfalls hat man es auch verstanden, was du sagen wolltest. Es gibt Sitzfleisch-T-Shirts im Ultracycling-Shop.
Genau. Wenn ich die Begrüßung angefangen hätte, hätte ich gesagt, wir begrüßen euch beim Podcast Sitzfleisch, wo der Flo Kraschitzer beim Race Around Niederösterreich im Hummelmodus unterwegs ist. Weil das war nämlich der bisherige Rennverlauf, um es kurz zusammenzufassen. Der Flo ist absolut schnell und unglaublich gut ins Rennen gestartet, hat super Zwischenzeiten hinknallt. Und wer wissen möchte, was der Hummelmodus ist, kann sich gern die Episode 7 der zweiten Staffel anhören, wo es beim Race Around Austria nämlich genau darum gegangen ist. Weißt du noch, was der Hummelmodus ist?
Ich weiß, was der Hummelmodus ist, jetzt aus beiden Perspektiven, aus der erlebenden Perspektive und aus der Zuschauerrolle. Erlebt hat sich schon sehr geil angefühlt, also bis sie dann nicht mehr im Hummelmodus war. Servus. Also, bin jetzt im Anstieg auf dem Semmering und ich kann nur sagen, es hat sich ausgehummelt. Hummelmodus ist vorbei. Bin bis jetzt eigentlich ganz klar und deutlich über meinen Verhältnissen gefahren. Hab ersten 100 Kilometer komplett überpaced. Aber hab dann zwischenzeitlich das Feld angeführt und das hat mich natürlich nicht motiviert zum langsamer machen. Und ja, ich habe mir ein bisschen abgeschossen, aber die 360 Kilometer nimmt mir keiner. Und wenn es jetzt ein bisschen langsamer wird, ah, okay, die werde ich schon ins Ziel schaukeln. Aber bis jetzt ist das Rennen deutlich besser gelaufen als erwartet. Ah. Aber jetzt bezahle ich den Preis für mein Tempo am Anfang. Aber ich bin immer noch gut unterwegs. Es ist okay, das Tempo. Ich bin deutlich unter der Zielzeit. Schauen wir mal, was die nächsten 12 bis 14 Stunden bringen.
Es tut mir sehr leid, dass ich da ein bisschen schmunzeln muss, aber ich kann mich da wirklich in solche Situationen einversetzen und ja, du hast dich dafür entschieden, dass es so kommen muss. Es ist leider anders nicht möglich mit dem, wie du das Rennen gestartet hast.
Ja, man hört es, glaube ich, ganz deutlich. Es ist rapide bergab gegangen und in dem Einspieler hört man es extrem. Ich war fertig, ich war komplett am Ende. Und ich habe mir selbst noch ein bisschen Mut zugesprochen und habe ernsthaft noch geglaubt, ich brauche nur mehr 12 Stunden ins Ziel. Das hat sie dann doch nicht, ist sie dann doch nicht ganz ausgegangen.
Ist es dir grundsätzlich auch so schlecht gegangen, jetzt abgesehen von der muskulären Ermüdung und von der Müdigkeit im Kopf, aber du hast dir nämlich auch, deine Atmung hat ja katastrophal gegangen, also du hast dir irgendwie kaum mehr Luft gekriegt und ich schätze, du bist im Anstieg, war der Puls sicher schon wieder niedriger, das heißt, du hast irgendwie, hast du andere Leiden auch noch gehabt?
Also ich denke, damit hat es überhaupt begonnen. Das war das Erste, was ich gespürt habe. Ich habe so richtig zum Schnaufen und Hecheln angefangen. Wir haben es besprochen in der letzten Folge, es war sehr kalt. Bei mir war ziemlich schnell einmal die Nase zu und ich habe dann nur mehr durch den Mund geatmet. Und irgendwann habe ich dann schon so gemerkt, so ein bisschen so ein Kratzen im Hals. Und ich glaube schon auch, dass ich ein bisschen auf den Atemwegen auch zusätzlich zu allem anderen auch noch Probleme gemacht habe. Und mein Herz einfach extrem. Also ich habe gar nicht so muskuläre Beinschmerzen, war gar nicht so. Sondern ich habe wirklich auch ein Atemproblem gehabt. Also ich bin gar nicht so richtig gut gefühlt mit Sauerstoff versorgt gewesen auf der zweiten Hälfte.
Flo, hast du eigentlich schon irgendwann einmal das untersuchen lassen, ob du vielleicht sowas wie Leistungsasthma hast? Weil das gibt es gerade bei Ausdauersportarten recht häufig. Das kann auch im Laufe der Jahre entstehen, wenn man viel trainiert oder viel im Kalten an der frischen Luft trainiert.
Ja, ich habe das bei meinem zweiten Glocknamen, habe ich ähnliche Beschwerden gegen Ähnlichen gehabt und habe dann einen Lungenarzt konsultiert. Der hat mir Leistungsasthma diagnostiziert, mir ein Asthma-Spray verschrieben. Ich habe den 3 Monate benutzt und danach einen erneuten Test bei dem Lungenarzt gehabt und da hat es einfach null Veränderung gegeben. Also zumindest 2013, kann ich sagen, habe ich kein Leistungsasthma gehabt. Und ich habe dann seitdem auch nie mehr ein Asthma-Spray benutzt oder eigentlich nie mehr Beschwerden gehabt. Also ich denke eher, das war aufgrund der speziellen Situation in dem Rennen, als dass ich allgemein damit Probleme hätte, glaube ich nicht.
Weil die Atmung, die man da jetzt im Einspieler gehört hat, die klingt schon sehr eigenartig. Also für normale Erschöpfung, wenn man zu schnell ins Rennen startet, ist das mit der Atmung eigentlich jetzt fast untypisch. Aber zum Thema Leistungsasthma kann ich nur sagen, dass ich das zum Beispiel nicht habe. Ich habe zwar beim Race Across America zweimal eben aufgeben müssen wegen Lungenproblemen, aber das waren ganz andere Geschichten, die dahinter gestanden sind. Aber das Thema Leistungsasthma im Ausdauersport wird ja da recht oft missbraucht. Also da gibt es ja dann immer die Themen, dass viele Profis eben diese Ausnahmeregelungen haben, um diese Sprays verwenden zu dürfen. Und das ist jetzt aber ganz eine andere Geschichte. Ich glaube, da müssen wir nicht viel mehr dazu sagen, aber du hast auf jeden Fall nicht missbraucht, du hast kein Spray verwendet,
Ich habe kein Cortison-Spray benutzt und ich glaube, hätte mir auch nicht mehr rausgerissen in der Situation.
Glaubst du nicht, dass du dann deine Führung beibehalten hättest bis ins Ziel?
Zu dem Zeitpunkt war es eh schon weg.
Ja, apropos Führung, ich kann kurz erzählen, wie es mir gegangen ist am Semmering. Ich habe das vorher ganz genau durchgeplant. Zeitvorrat vom Start bis Eingang Semmering und da wird ziemlich genau gewusst, wenn man durch diese Ortschaft durchfährt, dass es dann rechts so eine kleine Parkplatz-Bushaltestelle gibt und dort war der Wechsel aufs Tarmac, aufs Bergrad. Da habe ich das mir auch keinen Aufleger drauf gehabt, weil ich wirklich gesagt habe, so leicht wie möglich soll das Radl sein und für die paar Stunden, wo man da im steileren Gelände unterwegs sind, da brauche ich das nicht und das ist ein Gewichtsersparnis.
Und du hast da dich fürs Tarmac entschieden, weil wir haben ja 2 Wochen vorher die Strecke angeschaut und beschlossen, dass man auf den 3 Abfahrten keine Scheibenbremsen braucht. Auch nicht im Finsteren und wenn es vielleicht nass ist.
Genau, und man hatte dann doch vorher die Wetterprognose gewusst. Also wenn jetzt zum Beispiel extrem schlechtes Wetter angesagt gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich das Roubaix mit der Scheibenbremse genommen. Aber die Wetterprognose war gut, deswegen die leichte Version, leichte Bremsen, das leichteste Rad, das ich in meinem Stall quasi stehen habe.
Und das optisch schönste, obwohl das diskutabel ist.
Das haben wir schon oft genug besprochen, das lassen wir heute aus.
Aber ganz kurz noch, einfach um das nochmal zu verdeutlichen, weil ich habe jetzt im Vergleich zu den letzten 2 Folgen bin ich diesmal vorbereitet und habe meine eigene Maßtabelle mit, um nochmal zu verdeutlichen, wie dramatisch mein Leistungseinbruch eigentlich war und wie schlimm es dann gekommen ist. Ich habe auf der Timestation zwischen 5 und 6, es sind lediglich 48 Kilometer. Im Vergleich zu meiner, also Planzeit, zu meiner Marschtabelle, 45 Minuten verloren. Also man sieht schon, dass ich da wirklich dramatisch einbrochen bin und es ist auch leider nicht mehr besser geworden.
Timestation 5 bis 6 war jetzt die Timestation auf dem Semmering.
Ganz genau, ja.
Und da gibt es von mir auch eine kurze Geschichte, die wichtig ist zu wissen, wenn man jetzt das verstehen will, was am Semmering oben passiert ist. Da ist nämlich die Time Station 6 am Semmering oben, da gibt es eine Spezialregelung von der Rennleitung, nämlich einen kurzen Stopp für alle Teilnehmer verpflichtend. Und da geht es eben darum, dass es ist in der Früh, es ist Sonnenaufgang, es ist Morgen, und da hat die Rennleitung das einfach so gesagt, dass jeder quasi aus Sicherheitsgründen einmal kurz stehen bleibt, um zu sehen, dass es allen gut geht, bevor man dann in die Abfahrt geht. Aber es ist noch viel besser. Es gibt dort oben normalerweise zu essen, zu trinken, so eine Lavestation für die Betreuer, wo man sich einen warmen Tee mitnehmen kann. Und eigentlich ein super Angebot, nur das Problem war, dass es bei mir leider passiert ist, dass aus irgendeinem Grund die Time Station 5 die automatische Zeitnehmung nicht ausgelöst hat. Das heißt, die Rennleitung hat jetzt nicht gesehen, dass ich quasi schon kurz vorm Semmering oben bin, und deswegen bin ich als Erster, der oben angekommen ist, quasi vor einer Time Station gestanden, wo noch niemand bereit war. Und jetzt habe ich dann irgendwie auch gesagt, weil ich wollte dort nicht Zeit verlieren, und eigentlich wird jeder dort interviewt, was dann im ORF einen Beitrag gibt und einen Zusammenschnitt, wo von jedem Fahrer Interviews vorkommen. Und wie ich oben war, waren alle überrascht, waren noch nicht bereit. Der Kameramann ist gerade erst dahergelaufen und war zu spät, und dann habe ich gesagt, okay, wir können jetzt nicht warten aufs Kamerateam, noch 30 Sekunden, wir fahren weiter, und es war noch nichts zum Essen und zum Trinken da.
Vielleicht sagst du noch dazu die Uhrzeit, zu der du oben warst.
Werbung.
Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ihnen auch ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich da nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Ja, das
zumindest
ist
bleibt
blöd.
Man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 € im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles, auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de. Und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende.
Ja, das war circa 4:50 in der Früh. Also da war es noch finster, da ist die Sonne noch nicht aufgegangen. Und das ist jetzt auch nicht so die Zeit, wo man jetzt einfach dort steht und wartet und sie das schöne, kalte, dunkle Wetter anschaut.
Über eine Stunde später dann war alles aufbereitet, weil bei mir waren alle da. Es hat Tee gegeben, es hat ein paar Naschereien gegeben, wo ich mich zurückgehalten habe und nichts genascht habe. Und das Kamerateam war bereit und ich habe ein super peinliches Interview gegeben, das zum Glück nicht mehr auffindbar ist und das wir auch nicht abspülen werden. Und es war sehr witzig, weil in der letzten Kehre, kurz vor der Time Station, habe ich voll dringend aufs Klo müssen und habe mir überlegt, na jetzt da in der Wildnis oder vielleicht gibt es doch oben ein Klo, und habe dann von meiner Crew in deiner Crew anrufen lassen. Und der Hausi hat mir dann versichert, dass es ein super schönes, warmes, geputztes Klo gibt und dass ich dort dann gehen kann. Und Wir haben darüber geredet, ich habe gedacht, du warst dort am Klo, weil der Hausi hat das so erzählt, nein, das war so klasse und das war so super für alle. Aber es war nur der Hausi selber am Klo, hat er mir dann im Ziel nochmal erklärt.
Du, wenn wir jetzt gerade von der Verpflegung reden, bei der unter Anführungszeichen Labestation, wie hast du eigentlich bei dem Rennen dich generell ernährt? Hast du herkömmliche Sachen verwendet? Hast du mit Flüssignahrung gemischt? Ich habe dir ein paar Flaschen in Schuhe mitgegeben vor dem Start, aber hast du das dann auch tatsächlich so umgesetzt oder dann eher das, was nach Lust und Laune dir geschmeckt hat?
Nein, ich habe das wirklich durchgezogen, weil das ist wirklich was, was man leicht durch umsetzen kann, auch sich 30 Stunden zusammenreißen und nichts Festes zu essen. Das ist jetzt, das habe ich wirklich gelernt bei dir, das ist wirklich eins der ersten Sachen, die man wirklich total leicht umsetzen kann und die wirklich viel bringt. Und deswegen habe ich das so durchgezogen. Wir sind kurz davor noch im Auto gesessen. Also ich habe den am Vortag angerufen, gefragt, wann ich anfangen soll. Ich habe gesagt, kannst bis zum Start essen und dann während dem Rennen anfangen. Und wir sind dann kurz vorm Start noch im Auto gesessen und haben Kornspitz gegessen. Und das war dann meine letzte feste Nahrung für die nächsten 30 Stunden.
Also kann man quasi sagen, auch wenn es dir jetzt da mittlerweile schon, wenn es mit dir etwas bergab gegangen ist, leistungsmäßig von der Verpflegung her und dann quasi so im Magen und die Verdauung, das hat noch gut funktioniert, oder? Im Gegensatz zu den Beinen.
Das hat jedenfalls funktioniert, daran ist nicht gescheitert. Und ich glaube auch, dass so wie es mir dann wirklich schon schlecht gegangen ist, wenn ich dann jetzt noch mir was gegönnt hätte, ein Stückchen Schoko oder ich kriege dann immer so Lust auf Wurst, dass ich mir eine kleine Knabbernossi gönne. Ich glaube, das hätte es eigentlich nur noch schlimmer gemacht, weil wenn du eh schon leidest und wenn eh schon so viel angeschlagen ist, wenn es dann dein Magen noch zusätzlich belastest, dann wäre es wahrscheinlich nicht besser geworden. Außer die 2 Sekunden, wo ich die Wurst in den Mund habe.
Das stimmt absolut, da gehört ein bisschen Konsequenz dazu. Ich denke mir selbst immer, ich habe jetzt zum Beispiel auch bei dem unter Anführungszeichen kurzen Rennen Niederösterreich die Umstellung 3 Tage vorher gemacht, weil ich einfach weiß, bei dem Rennen möchte ich, dass alles perfekt läuft, da gehört das auch dazu. Aber es geht natürlich auch über so einen Zeitraum, wenn man jetzt die 3 Tage Umstellung mit der Flüssignahrung nicht macht vor dem Start. Aber früher bis einschließlich 2012 habe ich beim Ram hier und da ein bisschen feste Nahrung dazu gegessen. Das war einmal ein Sandwich, das waren ein paar Nudeln, das war einmal ein paar Pommes, wenn es in der Crew ein Mac-Menü gegeben hat. Das ist ein kurzfristiges Glücksgefühl. Du hast einen super Appetit, dann freust du dich über festes Essen, aber ein paar Minuten später hast du einfach dann die Auswirkungen. Es wird da leicht schlechter, der Magen ist aufgebläht, du musst aufs Klo gehen, es ist wirklich, es steht nicht dafür, da muss man sich die paar Minuten zusammenreißen und sich einfach überlegen, will ich gut essen oder gut Radl fahren. Beides zugleich geht schwierig.
Und ich habe mich dann entschieden für schlecht essen und schlecht Radl fahren. Das war dann das Schlechteste aus beiden Welten. Aber ich möchte nur auch sagen, ich habe das jetzt so dargestellt, als wäre das so einfach gewesen bei mir. Meine Crew würde wahrscheinlich widersprechen, es war nicht immer einfach und sie haben mich wirklich, also nicht zwingen müssen, aber sie haben mich doch sehr eindringlich immer wieder daran erinnern müssen, jetzt ist wieder eine Stunde vorbei, bitte nimm meinen Schuh, bitte trink's. Und es war nicht immer lustig, aber ich glaube, ohne dem wäre es noch schlechter geworden.
Jetzt haben wir schon vom Semmering gesprochen und kurz danach hat mein Team eine kleine Aufnahme gemacht und da ist eben ein kurzer Bericht von mir gekommen, wie es für mich auf dem Semmering und danach weitergegangen ist.
Ich glaube, jetzt hast du mit einem irrsinnigen dritten Semmering bezwungen. Wie geht's dir jetzt da?
Ja, der Semmering ist eigentlich extrem gut gegangen. Ich habe vorher mit den langen Graden in den Eichstadt bis Neunkirchen. Da war ich schon ziemlich müde und das ist ziemlich zart und der Semmering hat mich eigentlich wieder munter gemacht. Und jetzt bin ich wieder richtig aufgeregt und geht gut dahin. Jetzt schauen wir, dass wir die paar Höhenmeter noch gut machen und dann ist viel andrucken.
So kann man natürlich am Semmering auch klingen. Man merkt schon einen deutlichen Unterschied.
mir der Anstieg zum Semmering wirklich aus dem kleinen Tief rausgerissen, weil ich gewusst habe, ich muss schnell auffahren, mir bleibt gar nichts anderes über, wenn ich den ersten Platz halten möchte, dass es tatsächlich anders gekommen ist, dass der Robert Müller nicht näher gekommen ist im Anstieg, sondern sogar ein bisschen Boden verloren hat, weil er vielleicht so ähnlich wie du das Rennen angelegt hat, aber nicht auf so einem extremen Ausmaß überpaced hat, aber im Nachhinein hat er ihm auch gesagt, dass er sehr schnell angefangen hat und dass er dann seine Stärke in den Bergen nicht ausspielen hat können. Das habe ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht gewusst, aber ich war schon recht froh, dass ich dann bei der nächsten Timestation erfahren habe, dass ich trotz der Höhenmeter meinen Vorsprung ein bisschen ausbauen habe können. Jetzt haben wir vorher noch geredet vom Radlwechsel. Von mir, du bist ja mit dem gleichen Radl durchgefahren. Und du hast dann nicht einmal die Laufräder gewechselt oder so, wo man sich denken könnte, du hast vielleicht einen leichten Satz Laufräder dabei. Ich glaube, das hat aber andere Gründe auch gehabt, oder?
Ja, abgesehen davon, dass ich gar keinen zweiten Satz Laufräder habe, habe ich mir kurz vorher von dir einen schönen Satz ausborgt. Also, dass wenn ich wirklich einen Batschen haben sollte, und nachdem es bei mir ja wirklich um jede Sekunde geht, dass man da schnell wechseln kann. Und mir ist aber was Blödes passiert, also ich wäre wahrscheinlich gar nicht so schnell gewesen beim Laufradl wechseln, weil beim Tag vor dem Start, wie es sich gehört, mein Radl super schön geputzt und habe das Hinterrad runtergenommen und das Radl am Montageständer und habe super schön geputzt, und weil ich ein fauler Hund bin, wollte ich dann das Hinterrad montieren, als es noch im Montageständer ist, und dann habe ich es natürlich nicht genau richtig reingekriegt und habe die Steckachse und habe geschraubt und geschraubt und geschraubt und habe einfach das Gewinde im Rahmen komplett verschnitten und habe das Laufradl nicht mehr reingekriegt. Und das am Tag vor dem Start um 19 Uhr oder so. Da bin ich natürlich komplett panisch, was man halt macht als 33-Jähriger. Mein Papa angerufen und bin sofort heimgefahren. Und mein Nachbar ist Schlosser. Und der hat dann versucht herauszufinden, was für Gewinde das war, bevor ich es verschnitten habe. Und hat dann am nächsten Tag in der Früh, um 6 in der Früh, einen Gewindeschneider aus seiner Firma geholt und hat mir ein neues Gewinde eingeschnitten. Und es funktioniert soweit wieder. Aber man muss halt jetzt wirklich, nachdem der erste Gewindegang jetzt einfach fällt, beim hinteren Laufradl montieren sehr aufpassen. Und in der Rennhektik, ich bin ganz froh, dass es nicht notwendig war, Laufradl zu wechseln.
Es ist ein Wahnsinn. Solche Dinge passieren leider immer zu den ungünstigsten Momente, warum auch immer. Tag vor dem Rennen in Raumen, das Gewinde im Raumen kaputt machen ist, ich will mir es gar nicht vorstellen, wie es mir dabei geht. Nervlich. Da hast du eigentlich eh super reagiert und super die Ruhe bewahrt.
Nein, aber ja, bin sehr froh, dass es gut gegangen ist, und weil das Gewinde ist auch eingelassen ins Carbon. Ich habe schon die fürchterlichsten Horrorszenarien mir ausgemalt und bin froh, dass es so glimpflich ausgegangen ist, und habe sehr lachen müssen. Du bist ja der Sohn eines Schlossers und dir ist ja 2-3 Wochen vorher beim Ausbau deiner Kurbel ja ein kleines Malheur passiert.
Ja, das war sogar vor dem Race Around Austria schon. Da ist meine Verschraubung der Kurbel durch die vielen Stunden am Heimtrainer auf der Rolle oder auch bei winterlichen Verhältnissen draußen, da hat sie irgendwie Rost gebildet und es war einfach nicht mehr zum Lösen. Und wir haben dann, das war eine sehr arge Situation, weil du hast einen Carbonrahmen, eine Carbonkurbel. Das Ganze ist sehr wertvoll, sehr teuer und sehr gut, und es bleibt dann nichts anderes über. Ich habe einige Torx-Nussen-Einsätze, also das ist wirklich das Spezialwerkzeug, original von Specialized, nachgekauft von ganz teuren Herstellern. Sind wir 2 Stück davon abgerissen, weil die Schrauben so fest waren. Und dann ist uns irgendwann nichts mehr anderes überblieben, auch mit dem Spezialwerkzeug von meinem Papa, dass wir es dann einfach ausbohren. Und dann sind die Carbonspäne und die Gewindespäne durch die Gegend geflogen, und die Kurbel war dann halt quasi ja komplett zu ersetzen. Und dann bin ich Race Around Austria und Race Around Niederösterreich mit einer neuen Kurbel gefahren, und die alte liegt jetzt in meinem Keller. Und falls es einmal ein Christophstraße-Museum gibt, wird die dort ausgestellt sein.
Ja, speziell für den Johnny wahrscheinlich, der das sehr gelitten hat unter der Situation, wie du die Fotos geschickt hast in die Gruppe. Da war er, das hat ihm nicht sehr gut getan.
Ja, ich glaube, wir sind beide für Materialliebhaber schwer nachzuvollziehen, wie es in uns manchmal zugeht. Aber gehen wir zurück zum Rennen, oder?
Genau, die nächsten drei Time Stations, beziehungsweise die nächsten zwei Time Stations, waren der Teil der Strecke, den wir uns angeschaut haben, weil es am Höhenprofil von der Strecke einfach ausgeschaut hat, als wären dort die meisten Höhenmeter. Also Semmering ist der erste, dann kommt die Kalte Kuchel und dann kommt Wastel am Wald. Das sind die drei großen Zacken im Höhenprofil und wir haben gedacht, das wird die Schlüsselstelle sein.
Es war irgendwie die Schlüsselstelle, weil ich habe das schon einmal kurz erzählt, dass ich eigentlich mich sehr ungern zu warm anziehe und ich bin tatsächlich immer noch mit der kurzen Hosen und den Knielingen unterwegs gewesen. Und zu der Zeit, wo ich durch die Kalte Kuchel gefahren bin, das war so circa zwischen 6:45 und 7 in der Früh, hat es dort 1 Grad gehabt. Das war zu meiner Durchgangszeit für mich der kälteste Punkt im ganzen Rennen. Und da war es mir mit der 3/4-Hosen halt schon irrsinnig kühl. Heroben habe ich mir dann die Softshell-Weste drüber gezogen in dem Moment und die dickeren Handschuhe. Aber das war immer noch sehr grenzwertig. Ich wollte da jetzt auch nicht zu viel Zeit investieren in warm anziehen und eine Stunde später wieder ausziehen und im Anstieg schwitzt man dann vielleicht. Aber das war für mich deswegen auch ziemlich eine Schlüsselstelle bei 1 Grad durch die kalte Kuchel. Und ja, das war, insofern war ich dann froh über die Höhenmeter, weil da bergauf man sich natürlich wieder etwas erwärmen kann.
Ja, aber die Höhenmeter sind eigentlich ganz gut verteilt. Das sind einfach drei größere Berge. Es ist nur der Anstieg zur kalten Kuchel, die letzten paar hundert Höhenmeter wirklich steil. Ansonsten lässt es sich eigentlich echt ganz gut fahren. Die Abfahrten waren nicht wahnsinnig schwierig. Und die Strecke war relativ einfacher zu finden. Es waren keine verwinkelten Abfahrten, keine unerwarteten Abzweigungen, sondern es war recht einfach zu finden. Auch vielleicht, weil wir es schon gekannt haben, aber es war jetzt prinzipiell nicht vom Streckenprofil, also von den Anforderungen her, nicht so, wie wir uns das gedacht haben, wie wir uns 2 Wochen vorher gedacht haben, schauen wir uns diesen Teil der Strecke an.
Hast du dort eigentlich noch Überholmanöver gehabt? Hast du andere Leute gehabt, die an dir vorbeigefahren sind? Oder war das für dich auch eher so der einsame Kampf durch die frühen Morgenstunden?
Es war ziemlich einsam, worüber ich recht froh bin. Also ich war, glaube ich, kalte Kuchel, dürfte so halber Neine gewesen sein. Und da hat es schon angefangen. Also das ist ein riesiges Gasthaus mit einem riesen Parkplatz. Und da sind sicher zu dem Zeitpunkt schon hunderte Motorräder gestanden. Also es war ja Samstag, es war ein wunderschöner Tag, es ist eine bekannte Motorradstrecke. Und da bin ich echt froh, dass ich noch bevor die ganzen Motorräder gekommen sind, da durch und drüber bin, weil wie wir getestet haben, da war es Nachmittag und da war so viel Motorradverkehr und das war echt anstrengend.
Auf unserer Trainingsrunde war das wirklich ja unangenehm. Also wenn jemand dort in der Umgebung Radl fahren möchte, kann man wirklich, glaube ich, nur den gut gemeinten Tipp geben. Es ist eine sehr schöne Gegend, sehenswert und gut zum Fahren, schöne Straßen, aber man soll halt sich einen Tag aussuchen und eine Uhrzeit, wo nicht die vielen Motorräder unterwegs sind, weil das sind echt viel und es ist für beide Seiten dann ein Stress.
Der letzte große Berg ist dann die Timestation Wastel am Wald und dort habe ich dann das nächste Mal andere Radlfahrer und Radlfahrerinnen gesehen. Da habe ich mir ein bisschen, ich will nicht sagen gematcht, aber da waren wir immer wieder ähnlich, auf ähnlicher Höhe unterwegs.
Und für mich war Wasteln am Wald der Punkt, wo ich auch vorher genau definiert habe, nach der Timestation geht es ja dann recht lang bergab. Das sind auch Abfahrten, die wir aus dem Training kennt haben. Da habe ich gewusst, das sind jetzt nicht technisch schwierig, nicht sehr kurvig. Und deswegen war es für mich quasi klar, wenn ich da die letzten Höhenmeter hinter mir habe, ist oben wieder der Moment, wo man das Rad tauschen, wo ich wieder aufs Zeitfahrrad, aufs Shift TT zurück umsteige. Deswegen ist mein Crew dann dort vorausgefahren, hat ein paar Minuten auf mich gewartet, hat das Radl schon am Streckenrand vorbereitet und ich bin wieder aufs andere Radl umgesprungen.
Klaps.
Halte.
Nur 30 Kilometer haben wir ungefähr noch. Letzter Radlwechsel. Jetzt wird vom leichten Tarmac auf schnelles Schiff umgestiegen. Und jetzt geht es eigentlich viel bergab und dann noch wellig ins Tür. Also es schaut ganz gut aus.
Da klingst du eh auch noch recht frisch.
Ich war auch ganz frisch, also ich habe dann durch die Anstiege so meine Morgenkrise überwunden. Trotzdem hat mich ein guter Freund gefragt, warum ich das so langsam tue in der Aufnahme. Oder es ist ja eigentlich ein kurzes Handyvideo. Und dann habe ich mir so ehrlich zu mir selber sagen, ja, ich habe da sicher ein paar Momente nicht ganz schnell mich bewegt. Ich bin da schon eher ein bisschen so im Zeitlupenmodus beim Trinken. Habe sogar noch Zeit gehabt, ein paar Sekunden was zu erzählen. Also, wir waren da nicht langsam, wir haben da nicht getrödelt. Man hatte die komplette Aufnahme jetzt gehört, vom Ausklicken bis zum Weiterfahren. Aber ich sage, in stressigen Situationen, wo es vielleicht ganz knapp hergeht, hätte man da sicher, ich sage jetzt, ein paar Sekunden schneller sein können bei dem Radlwechsel. Aber das war jetzt schon an dem geschuldet, dass zu der Zeit habe ich eigentlich gewusst, wenn jetzt kein Sturz passiert oder wenn ich gut ins Ziel komme, dass die Chancen ziemlich groß sind, dass ich Erster wäre. Und wenn halt dann der Druck von der Konkurrenz nicht mehr so groß ist und es war eigentlich auch klar, dass ich auf Streckenrekordkurs bin, dann habe ich wahrscheinlich ganz am Schluss einfach nicht mehr das allerletzte Prozent abrufen können.
Ja, mir ist da ganz anders gegangen. Wir hören eine kurze Aufnahme von mir. Ich habe auf der Times, also zwischen Semmering und Wastl am Wald, habe ich weitere 1,5 Stunden auf meine Marschtabelle verloren. Also mein Tempo ist wirklich rapide runtergefallen. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit ist von 27 auf 23 runtergerasselt. Also man merkt wirklich, es ist wirklich krass bergab gegangen.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird das nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort können Sie es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Ja, geht.
Hey Jungs. Danke für euren Support und eure Nachrichten. Falls ihr euch fragt, was heute Nacht passiert ist, während ihr geschlafen habt, wie ihr euch vielleicht gedacht habt, habe ich komplett überpasst und bin Vollgas eingegangen. Und seit Semmering hänge ich komplett her. Und es werden jetzt noch richtig lange und richtig weite 130 Kilometer. Und ich koste meiner Crew alle Nerven. Ich bin ziemlich ungut, aber ich werde mich dann revanchieren mit einem Bier. Jedenfalls, vielen Dank. Ich fahre jetzt auf dem Wastl auf. Das ist die höchste Passstraße Niederösterreichs.
Bist du dann im Anstieg gegangen?
Im Anstieg ist es überraschend okay gegangen. Also es ist, weil das wirklich ein angenehmer Anstieg ist. Es ist nicht wahnsinnig steil. Es sind langgezogene Serpentinen, es ist eine breite Straße. Das ist gut gegangen. Schlimmer ist es dann tatsächlich geworden in der Abfahrt, weil die Abfahrt natürlich genauso flach war und ich eigentlich gedacht habe, ich kann da jetzt einmal eine Zeit lang nicht treten, aber das ist wirklich eine Abfahrt, wo man ordentlich treten muss, weil sonst geht gar nichts weiter. Also nur mit Rollen ist da echt nichts gegangen und dann das hat dann am Unterlenker, damit du die Bremsgriffe in Reichweite hast, das war dann wirklich anstrengend, weil es ist wirklich eine lange Abfahrt und da in der extremen Unterlenkerposition und mittreten, das hat mich total fertig gemacht. Da war ich am Ende noch.
Bei mir war es so, dass die Abfahrt von Wastl durch das, dass eben die Kurven nicht so schwierig sind, habe ich einmal eine Kurve fast unterschätzt oder ich habe es falsch anbremst, ein bisschen spät, bin dann ganz rechts rausgekommen. Aber grundsätzlich bin ich da mit dem Zeitfahrradl recht zackig und solide abgefahren. Und dann immer unten das langgezogene Tal auswärts, flussauswärts, bis man dann eben eigentlich dorthin kommt, wo unser Trainingsfahrt zu Ende war und wo quasi dann das Terrain angefangen hat, das wir nicht kennt haben. Das war jetzt erst ganz, ganz angenehm und einfach. Also da ist es wirklich eine Zeit lang flach dahin gegangen. Da fährt man so im Donaugebiet eben dahin. Es war eine Umleitung, die zum Glück keine zusätzlichen Höhenmeter gebracht hat, sondern nur so einen Haken geschlagen hat, wo wir eine Baustelle auf der Bundesstraße umfahren sind. Aber irgendwann ist man dann von der Donau abgebogen in das kleine Ibstal.
Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch kurz widersprechen. Also die Umleitung hat sich angefühlt, als wären da massiv Höhenmeter dazwischen, weil man hat halt gesehen, wie die Bundesstraßen quasi im Tal weiterläuft und man dann so zwei richtig steile, giftige Anstiege nehmen muss, um dann in einem großen Bogen wieder auf die Bundesstraße zu kommen. Also es war für mich war es brutal, weil ich habe halt einfach schon weit vorgesehen und gedacht, okay, da auf der Bundesstraße geht es weiter dahin und dann die zwei giftigen Anstiege waren dann zusätzlich zu meinem körperlichen Zustand, haben mir dann mental auch noch einiges gekostet.
Ich glaube, an der Darstellung jetzt von dir merkt man wirklich schön, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist, gell? Also es gibt objektive Fakten, Kilometer und Höhenmeter und Steigungsprozent und es gibt von jedem die subjektive Wahrnehmung. Ich habe gerade vorher gesagt, es war flach, zügig dahin und du hast da riesengroße steile Anstiege gesehen. Also da merkt man einfach, auch für jeden, der das jetzt hört, das ist jetzt nicht irgendwie, sind jetzt nicht Geschichten, die wir da erfinden, sondern das ist tatsächlich in der Wahrnehmung eines jeden gepaart mit dem Zustand, in dem man sich gerade befindet, in der Müdigkeit oder in einer Hochphase. Man nimmt einfach auf das Gleiche wirklich komplett anders wahr. Und es wird wahrscheinlich auch so sein, wenn man das gleiche Rennen öfters fährt, dass du es jedes Mal etwas anders wahrnimmst.
Bevor wir die heutige Episode beenden, wolltest du noch eigentlich eine Geschichte erzählen, die mir ein bisschen Mut machen soll, dass ich mich vielleicht nicht ganz so schlecht fühlen muss?
Das ist eine Geschichte, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, es war das Jahr 2012 und ich bin beim Race Across America gefahren und der Rainer Hochgatterer, mein damaliger Trainer und Coach und auch Teamchef, hat mich in einem, es muss ein schwacher Moment gewesen sein, wie wir irgendwo am letzten Tag oder im letzten Drittel des Rennens unterwegs waren, hat er mich gefragt, du, wie schaut's aus? Ich möchte in Ötztal-Marathon fahren im August, hast eh Zeit, oder? Und ich habe gesagt, was ist los? Ja, nein, ob ich mit ihm mitfahre? Und da habe ich halt quasi dann gesagt, ja, passt, ich fahre mit. Und habe mich auf das eingelassen und quasi so ein bisschen als, ja, im positiven Sinne Revanche. Das war sozusagen ein kleines Gegengeschäft für die Betreuung von ihm, habe ich dann beim Ötztaler quasi mit ihm das Rennen bestritten. Und der Rainer ist ja größer und schwerer als ich. Das heißt, er ist für die Berge nicht unbedingt der prädestinierte Athlet. Und er hat ein Ziel gehabt, nämlich den Ötztaler unter 9 Stunden zu fahren. Und er hat ihn davor schon einmal gemacht und da war er knapp dran und er hat sich jetzt besser gefühlt. Und der Rainer ist ein wahnsinnig guter Betreuer. Der weiß alles, gleich wie du. Der weiß, wie man das Anfangstempo bestimmen sollte. Der weiß, was man essen und trinken sollte. Und der weiß alle Sachen, die man nicht machen darf. Das weiß er alles. Und das kann er bei mir im Betreuerteam perfekt mir mitgeben. Und ich fahre dann einfach sehr gut, wenn er mich da quasi instruiert und coacht. Und das Rennen war dann einfach so, wir sind weggestartet. Erster Anstieg aufs Kühtei. Der Rainer ist ein Mordstempo mit seinen über 90 Kilo da bergauf gefahren. Ich bin fast nicht mitgekommen. Und ich habe ihn dann nur mal so gefragt, ob er das Tempo eh gut kalkuliert. Und nein, es ist total, er fühlt sich halt so gut, er ist wahnsinnig gut drauf, wir fahren jetzt so schnell, das passt alles. Alles im grünen Bereich. Und der zweite Berg ist der Brenner, der ist sehr, sehr flach, zieht sich so dahin. Und da haben wir dann quasi das 2012 war ja das Jahr, wo der Bradley Wiggins die Tour de France gewonnen hat. Und da hat ja Sky erstmals diesen Zug aufgebaut. Das heißt, sind die Helfer vom Wiggins immer vor ihm gefahren und er ist hinten geschützt durch seine Mitfahrer quasi die Anstiege raufgezogen worden. Und wir haben das halt gespielt. Der Rainer war der Bradley Wiggins und ich war, ich glaube, das war damals Chris Froome, sein bester Helfer. Und der Rainer an meinem Hinterrad, wir sind den Brenner aufgefahren. Der hat gesagt, 5 Watt mehr, genau. Und ich bin dann mit 340 Watt den kompletten Brenner durch aufgefahren. Wir haben zuerst eine Gruppe gehabt von 30 Fahrern. Dann oben waren wir 150. Wir haben echt einige Gruppen eingeholt und ich habe durchgehend Tempo gemacht. Der Rainer immer an meinem Hinterrad. Und plötzlich ganz oben, und deswegen ist mir die Geschichte jetzt eingefallen, weil du auch gesagt hast, dir die Abfahrt von Wastel so weh dann, hat der Rainer gesagt, schön langsam, es geht ihm gar nicht mehr gut, es kommt ein bisschen ein Einbruch. Dann bin ich oben schon bei der Labestation am Brenner für ihn die Flaschen holen gefahren und den Proviant, da war er schon locker mit der Abfahrt rollend beginnt. Und tatsächlich bergab, wir haben fast nicht abtreten können, es war nur mehr zum Rollen. Und dann der Jaufenpass und schlussendlich das Timmelsjoch, das war wirklich ein unglaubliches Drama. Da war es zum Stehenbleiben. Da ist der Rainer in der Wiesen gesessen, da bin ich vorausgefahren zur Lavestation, Red Bull holen und wieder zu ihm zurück, ihm zu versorgen. Also eine Katastrophe. Er hat so gelitten und wir haben 9 Stunden 55 gebraucht. Also wir haben quasi auf die echt, wir wären wahrscheinlich 8,5 Stunden unterwegs gewesen zwischendurch und dann waren es fast 10 Stunden und er hat dann nur zu mir gesagt, boah, das was ich da gerade in 8 Stunden jetzt erleide, ich glaube dir wird es beim Ram in 8 Tagen so gehen. Also, das war jetzt die lange Geschichte, die mich ein bisschen an dein Racerland Niederösterreich erinnert. Jemand, der weiß, wie es geht, aber wenn man es dann selber macht, lässt man sich verleiten und macht alle Fehler, die man eigentlich weiß, wie es zu vermeiden sind. Werbung.
Die Radl-Saison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst nicht um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.